Herzlich willkommen zur Befreiungszeit.
Mein Name ist Janina Freinhagen und diese Folge wird eine direkte Reaktion sein auf meine Podcast-Folge davor zum Thema Vermeidung. Mich haben interessanterweise ein paar Fragen zu dem Thema erreicht, wobei keine Kommentare unter dem Video, sondern so per Mail und WhatsApp und über meine Homepage, wo Menschen eigentlich alle die gleiche Frage gestellt haben, im Kern nämlich die, wie gehe ich damit um, wenn ich auf einen Vermeider treffe? Also jemanden, der einen flüchtenden Bindungsstil hat, der emotional nicht erreichbar ist, der sich nicht wirklich committed. Und die Antwort darauf ist gleichzeitig so vielfältig, wie es Menschen auf dieser Welt gibt und auch, banal. Was kann ich tun? Ja, gar nichts. Das klingt hart, aber ich kann nur dann etwas tun, wenn mein Gegenüber zumindest bereit und in der Lage ist, in Ansätzen zu öffnen, sich seiner Themen und Muster bewusst ist, sich auf Kommunikation einlässt, dann ist die Antwort, sei geduldig, sei liebevoll. Wir haben alle unsere Traumata und dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber Bashing, also dieses, wir haben das deutsche Wort dafür, ja, Menschen mit einem flüchtenden Bindungsstil chronisch zu verurteilen und dafür zu beschämen, dass sie so sind und sie dann eben als toxisch zu bezeichnen oder mit so englischen Wörtern wie Lovebombing zu quittieren, finde ich irgendwie auch nicht fair. Und da gibt es, also es können ja immer mehrere Wahrheiten nebeneinander bestehen, aber in meinem subjektiven Erleben gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Denn wir haben ja alle unsere Kindheitswunden. Also ich glaube, 99% der Menschheit sind traumabelastet. Selbst der Geburtsvorgang ist traumatisch. Also wir sind alle nicht fehlerfrei. Wir sind Menschen und wir sind hier zu lernen. Und Beziehungen sind im Idealfall die Ebene, wo wir auch zu uns selber finden können, wo wir gespiegelt werden, wo wir eine liebevolle Rückmeldung kriegen, wie unser Verhalten auf andere wirkt. Und jemand mit einem flüchtenden Bindungsstil oder der Angst hat, wirklich sich zu verbinden, der negative Erfahrungen gemacht hat rund um das Thema Liebe und Beziehung, der ist ja nicht automatisch ein schlechter Mensch. Der ist auch nicht bösartig und unfähig zu lieben, sondern der ist halt mit Ängsten konfrontiert. So jemanden pauschal als böse, schlecht oder um Gottes Willen zu vermeiden, abzustempeln, wow, da blutet mir das Herz. Auf der anderen Seite, wenn jemand denn wirklich, warum auch immer, emotional nicht erreichbar ist, also auch kein Bewusstsein dafür hat, wie er sich verhält oder wie sein Verhalten sich auf das Erleben des Gegenübers auswirkt, wie sein Rückzug die Beziehung schwierig macht. Und ich rede jetzt, wenn ich sage er, dann ist das pauschalisiert. Ich gender hier nicht, weil das einfach meinen Sprachfluss reduzieren würde. Ich rede immer von Menschen. Ich hoffe, dass es bewusst ist und nicht um spezifische Geschlechter. Das habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Also, was ich sagen wollte ist, es macht einen massiven Unterschied, ob jemand noch eine emotionale Thematik hat oder noch ein Trauma hat oder Schwierigkeiten hat, sich aus seinem Muster zu lösen, aber grundsätzlich bereit und gewillt ist, daran zu arbeiten. Oder ob jemand völlig blind ist und einfach auch wachstumsvermeidend ist, also ob jemand wirklich, und auch das muss noch nicht mal mutwillig oder böswillig sein, aber manche Menschen sind einfach entweder noch oder grundsätzlich nicht in der Lage, sich zu öffnen. entweder weil die Traumata so tief sind oder einfach auch mal, das klingt gehässig und das meine ich gar nicht bewertend, aber weil der Teller nicht tief genug ist. Also es bringt ja nichts, das ist ein Beispiel, was ich immer wieder gerne nehme, es bringt ja nochmal nichts und es ist auch nicht fair für das Gegenüber, sich an einen Teich zu setzen und dann traurig zu sein, wenn die Fische nicht mit einem selbst durch die Lüfte fliegen, nur weil man selber ein Paradiesvogel ist und weil man jemand bräuchte, der sich mit einem in die Lüfte schwingt und zusammen die Welt und die wunderschönen Farben darin genießt. Das ist für einen selber verletzend und für die Fische im Teich nicht fair. Du kannst dich doch nicht zum Fisch setzen und ihn dafür beschämen oder verurteilen oder ihm vorwürfen, dass er dich verletzt und ablehnt, weil er nicht fliegen kann. Es gibt also einfach Menschen, die haben weder die emotionale Reife noch die Intelligenz oder die Tiefe oder den Bewusstseinszustand oder die Wachheit, auch da weiß ich nicht, ob es das Wort eigentlich gibt, um sich zu öffnen, um sich weiterzuentwickeln. Die funktionieren. Die sind geflohen ins Funktionieren, die Robotern. Ja, die sind gefangen in ihrem Zustand als Opfer der Umstände. Und in die können wir noch so viel investieren. Liebe, Zeit, Energie, Aufmerksamkeit. Denen können wir Texte schicken und Podcast folgen. Und in denen, es muss ein Licht brennen, um ein Feuer zu entzünden. Und in denen werden wir nichts entfachen können. An der Stelle darf man sich dann vielleicht viel eher fragen, was in mir darf noch in Heilung gehen, damit ich mich nicht mehr auf solche Menschen stürze. Damit ich das, also dieses Bild von Partner oder Partnerin, nicht mehr anziehe. Denn auch die Sorte an Mensch oder die Thematik, die mein Gegenüber mit sich bringt, hat ja immer was mit mir zu tun. Warum also höre ich nicht auf oder kann ich nicht aufhören, in einen Partner zu investieren oder dem nachzujagen oder den umkehren zu wollen oder den für mich gewinnen zu wollen, der offensichtlich emotional nicht zur Verfügung steht, der immer wieder flüchtet vor einer Bindung? Ist das ein verletztes inneres Kind, eine Mutter- oder Vaterwunde? Was in mir, also wenn das ein immer wiederkehrendes Muster ist, was in mir mag liebevoll angenommen und geheilt werden? Was mag in die Veränderung gehen? Was kann ich also konkret tun, wenn ich so jemanden als Partner habe? Das Gespräch suchen. Immer wieder liebevoll das Gespräch suchen und konsistent bleiben, also signalisieren, hey, ich bin da, dem anderen vielleicht auch Raum und Zeit geben und gleichzeitig immer wieder vermitteln, wie geht es dir selber dabei, also wie geht es uns selber dabei, wenn das Gegenüber sich so zurückzieht, aber auch die Verantwortung für uns selber zu übernehmen, weil häufig sind ja, nennen wir es mal bindungshungrige Typen, mit Vermeidern zusammen, also welche Wunde wird in dir reaktiv oder aktiv, wenn du dich abgewiesen und zurückgewiesen fühlst? Also was macht das mit dir, wenn jemand flieht, ja, vor dir, vor einer Diskussion, kommt da eine innere Verletzung bei dir hoch? Also die konkrete Antwort auf die Frage, was kann ich tun, ist möglichst viel Bewusstheit kultivieren, leben, sich seiner eigenen Wunden bewusst werden, nicht die Erwartungshaltung an den Tag zu legen, dass jemand anderes meine Bedürfnisse auf Krampf erfüllen muss, wenn sein Bedürfnis ein anderes ist. Also Verständnis haben. Und gleichzeitig aber, und da darf es halt wirklich um Fingerspitzengefühl gehen und um Wahrnehmung, und zwar von mir selber und meinem Gegenüber. Also mir bewusst machen, wann ist es eventuell meine eigene Wunde, die da zum Tragen kommt und getriggert wird? Wo darf ich lernen, mich selber voll liebevoll anzunehmen und mir das zu geben, was ich mir eigentlich im Außen wünsche? Also Zuneigung, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe. Ist das vielleicht eine Vaterwunde, die da aktiv blutet, ja? Wo ich das Gefühl habe, ich wurde abgelehnt vom Männlichen oder nicht gesehen. Also jetzt ausgehend davon, ich habe jetzt eine Frau und einen Partner, der flieht, weil das ist das klassische Modell. Und gleichzeitig aber auch ganz klar zu gucken, ist das Gegenüber, weil wir dürfen Bedürfnisse haben, Ist das Gegenüber in der Lage, meine Bedürfnisse zumindest in dem Maß zu berücksichtigen und zu erfüllen, nämlich mein Bedürfnis nach Nähe und Gemeinsamkeit, dass es mir gut geht? Denn wenn dem nicht so ist, ist die Frage, ob diese Beziehung erfüllend ist. Ob das wirklich ein liebevolles Miteinander ist oder ob man eigentlich nur eine Traumabindung hat und damit eine Abhängigkeit. Wie kann ich also konkret mit einem vermeidenden Typen umgehen, also Typen im Sinne von Bindungstypen? Verständnisvoll, immer wieder die Kommunikation suchen, Raum geben, aber gleichzeitig sich selber sehr bewusst wahrnehmen und nicht über die eigenen Grenzen hinweggehen und vor allen Dingen auch nach Möglichkeit sich nicht in die eigene Tasche lügen. Kann das Gegenüber dir das geben, wonach du dich wirklich sehnst? Und in letzter Konsequenz, wenn die Antwort ist nein oder wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, 1-2 Jahre oder nicht ohne Therapie, dann wäre die Antwort für sich selber sorgen und eventuell sogar gehen. Oder aber eben, wenn wahrnehmbar ist, dass eine Veränderung stattfindet und ein Aufeinanderzugehen und ein Wahrnehmen und ein, wenn der Bindende, also der oft als klebrig empfundene oder einengende Part gelernt hat, sich zum Beispiel ein bisschen mehr zurückzunehmen und zu verstehen, dass er aus Angst handelt, aus Angst einengt, aus Angst klammert und klebt, ja, also wenn das der Fall sein sollte. Wenn der Part gelernt hat, sich ein bisschen mehr zurückzunehmen und entspannt zu bleiben und ruhig zu bleiben und dem anderen dadurch signalisiert, hey, du hast deinen Freiraum, es ist alles gut, ich bin da. Ja, du kannst dich zurückziehen für einen Tag oder wie auch immer. Ich laufe nicht weg. Du hast keine Strafe zu befürchten. Ich kann das halten, ich kann für mich selber sorgen, ich kann mir selbst die Liebe geben, die ich brauche. Dann kann der vermeidende Typ vielleicht in Liebe und Verständnis lernen, dass er sein darf, wie er ist. Dass es nicht gefährlich ist, sich auf jemanden einzulassen. Dass das gar nicht immer bedeutet, ein Opfer zu bringen. Dass man dadurch gar nicht seine Freiheit verliert, sondern dass es ein Gewinn ist. Und dass Liebe nährend ist und bereichernd und heilsam und wunderschön. Aber genau das gilt es abzuwägen. Es gilt abzuwägen, mit welcher Form und welcher Art des Vermeidens bin ich konfrontiert? Ist da eine Bereitschaft und eine Fähigkeit oder eben nicht? Ich hoffe, ich habe damit jetzt die Frage beantwortet, wie gehe ich mit jemandem um, der so ein Vermeider ist? Also, das ist jetzt auf der persönlichen Ebene, auf der Beziehungsebene. Was mache ich, wenn ich so jemanden als Chef habe? Oder was mache ich, wenn ich so jemanden als Angestellten habe oder in anderen Situationen? Das kommt natürlich auch immer auf das eigene, auf die eigene Charakterstruktur an, auf das eigene Sein an. Ich finde immer, in dem Moment, wo ich verstehe, warum jemand etwas tut, also wenn ich selber möglichst empathisch bin, dann kann ich damit besser umgehen, wenn ich verstehe, er tut es nicht aus Mangel an Respekt oder aus Mangel an Interesse für seine Arbeit, sondern aus Unvermögen und Angst, dann kann ich damit eventuell besser umgehen. Was natürlich aber nicht heißen soll, dass ich immer alles akzeptieren muss. Und ich rate immer zu klarer Kommunikation. Also wertfrei in Ich-Botschaften sagen, wenn das und das passiert, erlebe ich das so und so oder das macht das und das mit mir oder was auch immer dann der Fall sein mag. Habe ich so einen Chef, der zum Beispiel irgendwie nie Verantwortung übernimmt, keine Entscheidung trifft, ja, dann wird es schwierig. Dann ist es wirklich schwierig, weil man immer im Trüben fischt. Man weiß nie, woran man ist. So ein klares, also wenn jemand nie ein klares Ja oder Nein spricht, dann weiß ich ja nicht, woran ich mich halten kann. Oder wenn mein Gegenüber, Frauen machen das gerne, so mit, wie heißt das im Deutschen, Submessages, also mit unterschwelligen Informationen oder Aufforderung um die Ecke kommen, dann ist es häufig super schwer zu verstehen, was will mein Gegenüber eigentlich. Und in dem Fall sage ich immer, naja, Menschen, die in der Lage sind, ein klares Nein zu sagen, bei denen fühle ich mich sicher. Weil da weiß ich, deren Ja bedeutet Ja. Da weiß ich, ich kann mich fallen lassen, wenn die zu mir Ja sagen. Habe ich ein Gegenüber, was chronisch sich vermeidet, sich zu positionieren, sich zu entscheiden, dann ist das immer wie auf Treibsand gehen. Ich weiß nie, wann ich einbreche und ich muss immer die Entscheidung übernehmen. Das ist auch, also in so Beziehungsgeschehen zwischen Mann und Frau, ist das häufig, dass Frauen dann zum Beispiel beginnen, sich nicht mehr sicher zu fühlen oder die männlichen Anteile in ihnen sehr zum Tragen kommen, weil sie dann den Part übernehmen, der Entscheidung trifft und der Kontrolle hochfahren muss, um sich wieder sicher fühlen zu können. Eben weil das Gegenüber keine klaren Angaben macht, keine zielgerichtete Information nach draußen gibt, keine Entscheidung trifft. Und um kurz auf dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit einzugehen, Frauen fühlen sich, oder für eine Frau ist es erfahrungsgemäß dann am leichtesten, sich fallen zu lassen, sanft zu werden, annehmend, Kontrolle auch mal abzugeben, nicht so kritisch zu sein. Also auch da habe ich eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht, die heißt Von der Eiskönigin zur Herzdame, und auch eine Folge zum Thema Sicherheit, die heißt Warum Sicherheit sexy ist, verlinke ich auch beide unten. Wenn das Gegenüber, also wenn ihr Partner, das männliche Gegenüber, eine gesunde Männlichkeit leben kann und Grenzen setzen kann, klare Entscheidungen treffen, auch mal Sachen bestimmen kann, habe ich das nicht, fällt eine Frau häufig in diese sehr kontrollierende, männliche, dominante Art von Verantwortung übernehmen. Also sie, ne, das ist ja immer ein Kollisionsmuster, oder es ziehen sich ja immer die Schattenthemen an. Das eine, was der eine Partner vermeidet, lebt der andere im Extrem und umgekehrt. Wir triggern ja immer unsere gegenseitigen Wunden. Ja, häufig der Bindungskleister oder der Magnetismus, der zwischen Partnern entsteht, dass wir beide das gleiche Thema haben, häufig auf der, also ich habe ein Thema mit Abhängigkeit oder mit Verantwortung. Dann hat der eine das immer auf der Minus- und der andere auf der Plusseite der Amplitude. So bedingen wir uns häufig. Und während es ja völlig in Ordnung ist, sich zu ergänzen, wir müssen nicht immer alles können. Menschen sind Herdentiere. Wir müssen nicht, ich weiß, das ist unbeliebt und vielleicht uncool, aber diese Predigen von, wir müssen alles alleine können und wir dürfen uns nicht abhängig machen, halte ich für, sorry, aber gequirlte Scheiße. Wir Menschen sind Herdentiere. Also wenn ich wirklich, wirklich im Vertrauen bin, dann kann ich auch anderen Menschen vertrauen. In einem übergeordneten, sehr spirituellen Sinne, sogar im Sinne von, ich bin du und du bist ich bin ein Teil von allem. Und wenn ich mir traue, dann traue ich mir auch so weit, dass ich die Menschen in mein Leben ziehe, die mir gut tun. Und wenn ich dir vertraue, vertraue ich damit auch mir. Habe ich so eine Traumareaktion von, ich bin mein eigener Held und kann alles alleine und ich brauche auch niemanden, habe ich eigentlich massive Ängste. Die kann ich nur nicht fühlen, weil ich überkompensiert bin darüber, dass ich niemanden brauche. Und dann vertraue ich eigentlich nicht. Dann vertraue ich auf meine eigene Stärke, aber ich muss nicht künstlich immer stärker und alles alleine können, wenn ich wirklich sicher in mir bin. Wenn ich gelernt habe, ich darf mich fallen lassen und es ist einer da. Auch das ist also eine Form von Vermeidung. Es ist eine Vermeidung von Abhängigkeit. Es ist eine Vermeidung von sich wirklich auf das Gegenüber einzulassen. Tief und authentisch sich fallen zu lassen. Das impliziert, dass ich immer die Kontrolle bewahren muss. Zurück also nochmal kurz zu der Frage, was mache ich, wenn ich im Außen mit so einem vermeidenden Menschen konfrontiert bin und da ist kein nichts erkennbar, dass dieser Mensch sich dessen bewusst ist und gewillt und in der Lage ist, daran zu arbeiten, also sich Hilfe zu holen oder einfach zumindest für Kommunikation offen zu sein. Ja, ganz ehrlich, sorry to say, und ja, better run. Also, es klingt so hart, ne? Aber zu sagen, so bring dich in Sicherheit, lauf besser, aber wem ist gedient, wenn man seine Liebe, Mühe, Zeit und Aufmerksamkeit in jemand investiert, der dieses gar nicht bereit und oder in der Lage ist zu erwidern? Wem dient das? Und habe ich das im, wie gesagt, im beruflichen Kontext oder im anderen Kontext, darf man sich auch fragen, raubt mir das auf Dauer mehr Energie, als mir dieser Job gibt? Also auch da darf man sich fragen, was ist meine Priorität? Besonders viel Geld auf dem Konto oder eine, in einem Arbeitsumfeld zu sein, wo ich mich wirklich frei entfalten kann, wo meine Energie gewertschätzt wird, wo ich das Gefühl habe, ich kann produktiv und konstruktiv Ziele erreichen oder meine Arbeit bewerkstelligen. Bin ich immer gestresst, weil, wie auch immer, mit einem Chef konfrontiert bin, der schwammig ist und diffus und vermeidend und dadurch gehen Projekte flöten oder immer wieder wird meine Energie verpufft so in Sand. Wie hoch ist das Level an Stress deswegen für mich? Also ist es das wert? In welchem Verhältnis steht das zueinander? Oder aber habe ich solche Angestellte? Dann darf man sich auch mal fragen, ist das der richtige Angestellte für meine Firma? Also es muss ja irgendwie passen. Und in meinem subjektiven Erleben ist dann immer die Frage, was ist mir wichtiger? Was, wenn ich wirklich, wirklich ehrlich und aufrichtig und authentisch und wertschätzend mit mir selber umgehe und liebevoll, was ist hier gerade das, was zählt? Nimmt mir das viel oder nicht? Also kann ich da drüber stehen und sagen, finde ich jetzt nicht so sympathisch, aber derjenige macht seinen Job gut? Oder zu sagen, ja, also privat kann ich meinen Chef jetzt dreimal nicht leiden, aber letztendlich ist das ja nicht mein Problem, weil ich kriege meinen Aufgabenbereich erfüllt. Super, wo ist das Problem? Man muss ja nicht jeden mögen und ne, also man kann auch nicht jeden mögen. Also wenn mich zum Beispiel jeder mögen würde, dann wüsste ich bin hochgradig unauthentisch, weil das funktioniert nicht. Menschen, die authentisch sind, die wirklich zu sich und ihrem, das, was sie denken und ihrem Sein stehen, die polarisieren. Das geht gar nicht anders. Man kann nicht von jedem gemocht werden. So musst du auch nicht jeden mögen. Dieser Anspruch, den viele haben von, naja, ich möchte ja wertschätzend sein und alle mögen, ja, sorry, aber fuck it. Also ja, wertschätzend, okay. Aber ich muss nicht jeden mögen. Ich muss AfD-Wähler nicht mögen. Bestimmt überhaupt gar nicht. Ich muss schwulenfeindliche Menschen nicht mögen. Ich muss eine ganze Menge Menschen nicht mögen. Warum sollte ich? Das ist völlig in Ordnung. Auch da. Wer Nein sagen kann zu einer bestimmten Gruppe von Menschen oder zu einem bestimmten Mensch, einem bestimmten Ding, der kann auch von ganzem Herzen Ja sagen zu anderen Sachen und Dingen und Menschen. Also nimmt dein Chef dir nichts oder die Antipathie deinem Chef gegenüber oder dessen Verhalten gegenüber, nimmt es dir nichts, weil du einfach sagst, er ist ein Vollpfosten, aber so what? Ich mache meine Arbeit, ich kriege gutes Geld, er lässt mich soweit in Ruhe und seine Mangel an Durchsetzungsvermögen oder an Autorität oder an Projekte zu Ende zu bringen, ist alles nicht mein Problem, weil ich verdiene hier gutes Geld, mein Job macht mir Spaß und alles andere blende ich aus, ja, dann ist doch alles gut. Stresst es dich? Raubt es dir deinen Schlaf? Raubt es dir deine Freude? Das finde ich vor allen Dingen schlimm. Raubt es dir deine Freude? Dann geh. Such dir einen neuen Job. Du bist kein Baum. Raff die Röcke, zieh die Wurzeln hoch und bitte erde dich irgendwo anders, wo es wirklich schön ist, wo die Sonne besonders hell scheint und wo es dir einfach von Herzen gut geht. Ich hoffe, das hat die Fragen beantwortet, die mir gestellt wurden und sie dienen vielleicht auch noch 2, 3 anderen Menschen. Ich freue mich übrigens über eure Fragen, also immer gerne her damit und ich hoffe, das war hilfreich. In diesem Sinne, ihr wisst, was jetzt kommt. Gemeinsam für befreite Zeiten. Janina Freinhagen.